Jesus, du hast verheißen, da wo zwei oder drei oder auch mehr Menschen in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und du hast gesagt, du bist der Weinstock, wir sind die Reben und ohne dich können wir nichts tun. Du hast gesagt, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch dich allein. Darum sind wir auf dich angewiesen, auf deine Gnade, auf deinen Geist, dein Wort offenbarst, dass du unseren Verstand aufschließt, dass dein lebendiges Wort in unser Herz fallen, Wurzeln schlagen und Frucht bringen kann. Und wir bitten dich darum in diesem Gottesdienst. Segne unser Reden und unser Hören. Amen. Ja, heute sind wir schon beim fünften Teil unserer Predigtreihe angelangt, die verschiedenen Wege, Gott zu lieben. Und heute geht es, Vanessa hat es schon zu Beginn gesagt, um den aktivistischen Typen, der seine Liebe zu Gott durch Konfrontation ausdrückt. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich war ja damals nicht bei dem Seminar, wo über diese neun Wege, Gott zu lieben, von dem Buch von Gary Thomas gesprochen wurde, da war ich nicht und ich wurde sozusagen eingeteilt für die verschiedenen Themen, zu denen ich jetzt predige. Und als ich das erste Mal das gelesen habe, waren ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich gefragt, wer konfrontiert hier wen? Ist es der Mensch, der Gott konfrontiert oder Gott, Jesus, der Heilige Geist, der den Menschen konfrontiert? Warum ist Konfrontation gleich Aktivismus? Womit wird man denn überhaupt konfrontiert? Und wie kann sich durch Konfrontation die Liebe zu Gott ausdrücken? Ist Konfrontation nicht eher meistens ein Auslöser für Konflikte, Streitereien, Spaltungen? Und sind diese Wörter aktivistisch und Konfrontation in unserem Sprachgebrauch nicht sowieso eher negativ besetzt? Was hat das Aktivsein und Handeln für Gott mit Konfrontation zu tun? Wo soll uns dieser Typ jetzt bitte schön ein Vorbild sein? Sehr viele Fragen und ich werde sie euch heute alle beantworten. Nur eine Frage, die dürft ihr euch selber beantworten, warum Michael mich bei diesem Thema eingeteilt hat. Auf dem Vorbereitungsblatt für die Predigtreihe, sozusagen eine Art Zusammenfassung von dem Buch von Gary Thomas, steht als Bibeltext zur Orientierung für dieses Thema heute Matthäus 21. Ich habe den ähnlichen Text aus einem anderen Evangelium genommen, aus Markus 11. Was denkt ihr denn, was dort steht? Einfach mal ein paar Ideen. Also ich bin ehrlich, ich hätte es auch nicht gewusst. Niemand weiß, was in Matthäus 21 oder Markus 11 steht. Ich war überrascht, als ich es dann gelesen habe. Ich lese uns mal vor, Markus 11, die Verse 15 bis 17. Sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel. Dort jagte er die Händler und Käufer hinaus. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand irgendetwas durch den Tempelvorhof trug. Zur Erklärung rief Jesus den Menschen zu: Ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll für alle Völker ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Komme ich direkt zum ersten Punkt. Jesus konfrontiert die Menschen mit der Wahrheit. Es ist also Gott bzw. Gottes Sohn Jesus, der die Menschen mit der Wahrheit Gottes konfrontiert. Hier in diesem Fall, der Tempel soll kein Konsumtempel sein, kein Wechselhaus, sondern ein Gebetshaus. Und Jesus nennt es sogar, also das, was die Leute draus gemacht haben, eine Räuberhöhle, weil die Händler aus scheinbar religiösen Gründen die Menschen beraubt und betrogen und belastet haben mit ihren ganzen Gesetzen und Abgaberegeln. Jesus konfrontiert die Menschen mit der Wahrheit Gottes und damit zugleich auch mit der Wahrheit über sich selbst. Also die Wahrheit Gottes ist, der Tempel ist ein Gebetshaus und die Wahrheit über die Menschen ist, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Es ist also eine Konfrontation, die etwas aufdeckt, etwas offenbart. Und das ist Konfrontation der Wortwurzel nach. Es kommt aus dem Lateinischen. Das heißt, es wird einem etwas vor die Augen gestellt. Das Wort Front in dem Wort Konfrontation heißt übersetzt aus dem Lateinischen Vorderseite oder auch Stirn. Und Con wird immer verwendet im Zusammenhang mit zusammen oder mit etwas. Und hier in diesem Falle eben, dass eine Vorderseite mit einer anderen Vorderseite zusammengestellt wird, einander gegenübergestellt wird. Man kann auch sagen, konfrontieren bedeutet einander die Stirn bieten. Und meistens impliziert das Wort Konfrontation das Offenlegen einer unangenehmen Wahrheit. Also jetzt keine Kuschelwahrheit, nichts Schönes, Gott liebt dich oder so, sondern eine gegensätzliche Meinung, etwas, womit man vielleicht gar nicht rechnet, etwas, was anders ist als ich selbst, eine andere Stirn, mit der ich konfrontiert werde. Und das ist erstmal nicht schön. Wir Menschen lieben eher Harmonie, wir spiegeln uns gerne in einem Gegenüber, das so ähnlich denkt und fühlt und handelt wie wir selber. Aber wenn das anders ist, unser Gegenüber, dann sind wir manchmal verletzt durch die Wahrheit des anderen, weil sie uns vielleicht angreift. Wir sind zumindest irritiert und in den meisten Fällen sind wir auch provoziert durch die Stirn, die Vorderseite des anderen. Und davon lesen wir sogar auch weiter im nächsten Vers bei Markus, Vers 18. Als die obersten Priester und die Schriftgelehrten von diesen Ereignissen hörten, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Wow, das ist ja eine Reaktion auf die Konfrontation durch Jesus. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn seine Worte hinterließen einen tiefen Eindruck bei den Menschen. Die Schriftgelehrten und Hohepriester, die religiösen Anführer der damaligen Zeit, die waren also gar nicht begeistert über diese Konfrontation. Und wir können es schon ein bisschen nachspüren. Die haben sich wahrscheinlich bedrängt gefühlt, provoziert gefühlt in ihrer Macht. Sie hatten Angst um ihre eigene Macht, dass ihnen da was durch die Lappen geht. Aber nicht erst Jesus konfrontiert die Menschen mit der Wahrheit, sondern das haben vor ihm auch schon die Propheten getan und nach ihm die Apostel. Deshalb komme ich zum zweiten Punkt. Propheten und Apostel und Christen, das habe ich dann später rausgenommen, aber wir sind ja in der Folge der Propheten und Apostel, also gilt es auch für uns Christen. Wir konfrontieren die Menschen mit der Wahrheit. Und ich finde, die Propheten sind eigentlich die besten Beispiele für den aktivistischen Typen, denn auch sie prangern durchweg im Namen Gottes Missstände und Ungerechtigkeit im Volk Gottes an. Sie konfrontieren die Israeliten immer wieder mit ihren Fehltritten, mit ihrem Götzendienst, mit ihren Abwegen und Irrwegen. Und die Israeliten finden es auch nicht immer lustig. Manchmal kehren sie um, das ist der eigentliche Sinn, warum die Propheten das Volk Israel mit ihren Abwegen konfrontieren, aber nicht immer. Manchmal bleibt das Volk Israel auch stur und handelt erst recht böse und unfair. Der Prophet Amos verkündet zum Beispiel im Namen Gottes: Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar. Und an euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Das ist die Wahrheit des Menschen, womit sie konfrontiert werden. Und jetzt kommt die Wahrheit Gottes. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also auch hier werden zwei Fronten einander gegenübergestellt. Aber, und das ist der wichtigste Unterschied zu jeder anderen Art von Konfrontation, denn das finden wir sehr häufig unter uns Menschen, wenn Konfrontation aus Liebe zu Gott geschieht, dann niemals zerstörerisch, sondern immer mit der Absicht, den Menschen zur Umkehr zu rufen, zum gerechten Handeln, zu einer heiligen Lebensweise. Immer mit dem Ziel, den Menschen nah ans Herz Gottes zu führen. Das heißt, der wahre und der ehrenhafte Antrieb des aktivistischen christlichen Typen ist die gute und positive Veränderung seines Gegenübers hin zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Er ist angetrieben vom Heiligen Geist und wünscht sich nichts mehr, als dass die Menschen Gott so sehr lieben, dass sie aufhören, ein sündhaftes Leben zu führen, dass sie aufhören, Menschen zu betrügen oder Gottes Ehre zu schänden. Und wir lesen das auch immer wieder in den Briefen der Apostel, solche konfrontativen Worte, die aber eben auch immer nur dieses eine Ziel haben: Ihr sollt Gott an erste Stelle in eurem Leben stellen. Ihr sollt Gott mehr lieben als alles andere. Und ihr sollt den Nächsten lieben und ehren und ihm dienen und ihm helfen, wo es euch möglich ist. Zum Beispiel schreibt Paulus in seinem ersten Korintherbrief: Und ich, Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Das ist erstmal eine Konfrontation, die bestimmt nicht so schön war für die Korinther, als unmündige Kinder bezeichnet zu werden. Aber Paulus gibt noch eins drauf: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Konfrontation mit der eigenen Wahrheit und jetzt wieder die Wahrheit Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Das heißt, Konfrontation nur um der Provokation willen, und das sehen wir sehr viel in der Gesellschaft, in den Medien, ist kein Ausdruck von Liebe zu Gott. Konfrontation, wo man sich nicht nur einander die Stirn bietet, sondern gegenseitig den Kopf einschlägt, wo dann sozusagen es auch gewalttätig wird, wo man den anderen unbedingt überzeugen will von der eigenen Meinung und einem jedes Mittel recht ist, das ist einfach nur Egoismus und Rechthaberei. Das ist angetrieben von Angst, von Machtbesessenheit. Das heißt, Konfrontation ist nicht gleich Konfrontation. Wir müssen unterscheiden. Beim aktivistischen Typen geht es immer um Konfrontation, aus der heraus Gutes entsteht. Wenn sie angetrieben ist vom Heiligen Geist, und ich finde schön, dass Vanessa den ersten Vers heute auch zu dem Wochenspruch dazu genommen hat, wenn sie angetrieben ist vom Heiligen Geist, da war, glaube ich, von dem sanftmütigen Geist die Rede, dann kann eine Konfrontation, ein sich gegenseitig die Stirn bieten, zu einer Konfliktbearbeitung werden. Dann kann man Verständnis füreinander entwickeln. Die eigenen Absichten und die Absichten des anderen können gereinigt werden. Es kann echte Versöhnung und Vergebung stattfinden. Das heißt aber, dass beide Seiten sich einander annähern müssen im Sanftmütigen mit dem Heiligen Geist und vielleicht auch mal versuchen, sich in die Haltung, in die Sichtweise des anderen hineinzuversetzen. Denn es ist so, das spielt in der Seelsorge oft eine große Rolle, dass jeder Mensch meistens nicht seinen eigenen Schatten wahrnimmt. Hier dahinter ist ein Schatten, hier dahinter ist ein Schatten und wir sehen aber immer nur die Front, die Vorderseite. Derjenige aber sieht meinen Schatten. Ja? Und ich sehe den Schatten des anderen. Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, wenn wir Verständnis füreinander entwickeln, wenn wir bereit sind, uns konfrontieren zu lassen und wenn wir bereit sind, den Heiligen Geist unsere Konfrontationen regieren zu lassen, dann kann da richtig viel Gutes draus entstehen. Dann kann dieser eine Leib, der so unterschiedlich ist in seinen Gliedern, wirklich gesund werden. Dann kann der Heilige Geist fließen. Aber zu guter Letzt konfrontieren nicht nur Gott oder Jesus, der Heilige Geist oder Boten Gottes, die Propheten, die Apostel oder auch wir als Christen, die Menschen mit der Wahrheit, sondern, und das ist mein dritter Punkt, der gläubige Mensch konfrontiert auch Gott mit der Wahrheit. Und da ist mir die Geschichte mit Abraham eingefallen, als er mit Gott um die Rettung der Stadt Sodom verhandelt. Wir lesen sie im ersten Buch Mose, Kapitel 18. Ich habe ein paar Verse ausgesucht, nicht die ganze Verhandlung. Abraham trat näher heran und fragte Gott, willst du wirklich rechtschaffene und gottlose Menschen zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und dir dienen. Willst du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Lass nicht zu, dass der Schuldlose genauso sterben muss wie der Schuldige. Es wäre nicht recht, beide gleich zu behandeln. Und jetzt konfrontiert Abraham Gott mit seinem eigenen Wesen, mit seiner eigenen Wahrheit. Du bist doch der Richter der ganzen Welt und kannst doch nicht gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Abraham erinnert Gott selber an sein Wesen, dass er ein gerechter Gott ist, ein Richter. Und Gott lässt sich konfrontieren. Da erwiderte der Herr, okay, wenn ich in Sodom 50 Menschen finde, die so leben, wie es mir gefällt, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Gott lässt sich an seine Barmherzigkeit erinnern, an seine Gerechtigkeit. Abraham aber ließ nicht locker. Ich habe es nun einmal gewagt, mich einzumischen, obwohl ich nur ein vergänglicher Mensch bin, nicht viel mehr als Staub und Asche. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen der fehlenden 5 die ganze Stadt zerstören? Nein, bekam er zur Antwort. Wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt. Abraham tastete sich noch weiter vor, wir denken daran, ja, er tastete sich weiter vor das Angesicht Gottes. Wenn es nur 40 sind, Gott versprach, auch dann vernichte ich die Stadt nicht. Abraham ist mutig. Bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede, bat Abraham. Vielleicht gibt Gibt es nur 30 dort? Selbst dann werde ich es nicht tun. Wer die Geschichte kennt, weiß, Abraham verhandelt weiter, bis Gott verspricht, die Stadt zu verschonen, wenn nur 10 rechtschaffene Menschen dort zu finden sind, die er dann leider nicht findet. Aber Lot und seine Familie, die werden trotzdem gerettet. Aber wir sehen hier an dieser Geschichte, wie mutig Abraham ist. Und es ist auch hier in der Übersetzung Hoffnung für alle, finde ich, so schön beschrieben mit den Worten, er tastete sich noch weiter vor. Und er sagt zu Gott, bitte werde nicht zornig, weil das kann passieren, wenn wir jemanden mit der Wahrheit konfrontieren, dass wir den Zorn erregen. Aber das wollen wir nicht, weil sobald der Zorn ins Spiel kommt, kommt die Gewalt ins Spiel. Und dann zerstört die Konfrontation alles. So weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Deshalb finde ich das schön umschrieben. Er tastete sich weiter vor. Wie weit kann ich gehen? Wie weit kann ich mich nähern, dass wir immer noch im Frieden miteinander verhandeln können? Und das heißt, wenn ich jemanden liebe, dann habe ich auch den Mut, ihn zu konfrontieren. Und dann ist diese Konfrontation auch ein Ausdruck von Mut und Vertrauen. Denn derjenige, der aus Liebe heraus Menschen, aber auch Gott mit der Wahrheit konfrontiert, der hat doch Vertrauen. Vertrauen zu den Menschen, weil er hofft, durch die Wahrheit findet Veränderung statt. Oder Vertrauen zu Gott, weil er hofft, Gott lässt sich darauf ein. Er hat Vertrauen, dass durch die Konfrontation eine positive Veränderung geschieht. Und damit die geschieht, damit wirklich Reich Gottes hier in dieser Welt gebaut werden kann, braucht es aktivistische, ich würde lieber sagen aktive, handelnde Christen, die Gott so sehr lieben und ihm so sehr vertrauen, dass sie mutig genug sind, sowohl die Menschen als auch Gott mit der Wahrheit zu konfrontieren. Nicht um Zorn zu erregen, sondern um Barmherzigkeit walten zu lassen. Und darum denke ich, dass die Liebe, Gott ist die Liebe, dass die Liebe das Wesen von göttlicher Konfrontation ist. Vielleicht erinnert ihr euch an den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wo über die Liebe gesprochen wird, das Wesen der Liebe. Und da steht es ja, Liebe lässt sich nicht erbittern. Das ist so die Luther-Übersetzung. In anderen Übersetzungen steht, Liebe lässt sich nicht reizen. Und gemeint ist damit, sie lässt sich eben nicht zum Zorn erregen. Sie ist geduldig, langmütig, ausdauernd. Sie provoziert nicht. Sie rechnet das Böse nicht zu, weil sie will nicht, dass was Böses geschieht. Sie will nicht, dass die Ungerechtigkeit geschieht. Sie freut sich an der Wahrheit. Die Liebe freut sich, wenn wir einander in Wahrheit und Liebe konfrontieren. Und darum glaube ich, dass Konfrontation aus Liebe zu Gott uns stark und widerstandsfähig macht. Und wir sollten davor nicht fliehen, wir sollten das nicht scheuen. Wir sollten uns für die Wahrheit Gottes nicht schämen. Letzten Endes sind es diese Typen von Christen, die bereit sind, auch Ablehnung und Verfolgung um Jesu Willen zu ertragen. So wie auch hier steht, die Liebe erträgt alles. Sie hält es aus, wenn sie verfolgt wird. Sie hält es aus, wenn sie angeklagt wird, wenn Feinde über sie kommen. Nicht jeder mag Konfrontation. Denken wir nur an die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die wollten Jesus aus seiner Liebe zu Gott und wegen seiner Konfrontation mit der Wahrheit sogar töten. Und ich denke, aus diesem Grund prophezeit Jesus auch dem aktiv handelnden Christen, der sich nicht scheut, die Menschen mit der Wahrheit Gottes zu konfrontieren, Folgendes. Aus der Bergpredigt Matthäus 5. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genau so hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Und ich könnte hinzufügen, genau so verfolgen sie mich, töten mich. Und genauso werden sie die Apostel verfolgen und töten. Der Knecht ist nicht höher als sein Herr. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, ist auch das unser Weg, dass wir diese Bereitschaft, diesen Mut im Vertrauen auf Jesus Christus an den Tag legen. Jesus sagt hier, glücklich sind die, also Konfrontation, die glücklich macht. Ich glaube ja, wenn sie aus der Liebe zu Gott, zu seiner Wahrheit und zu seinen Werten heraus geschieht und wenn sie Erneuerung und Umkehr zum Ziel hat. Zusammenfassend können wir sagen, die Konfrontation aus Liebe zu Gott deckt auf, offenbart das Innere nach außen. Sie will Veränderungen zum Guten. Sie ist Ausdruck von Vertrauen zu Gott, zu seinem Wort, zu seinen Werten, zu seiner Wahrheit. Sie macht stark und widerstandsfähig. Sie hält alle Unterschiede aus und sie lässt sich nicht zum Bösen reizen. Wer wirklich sicher und fest in der Liebe Gottes verwurzelt sein will, als aktivistischer oder aktiver, handelnder Christ, der muss mit dem asketischen Typen eine Symbiose eingehen. Und um ehrlich zu sein, und das würde ich gerne zu deinen einführenden Worten, Vanessa, noch hinzufügen, bei all den Typen, mit denen ich mich bisher in der Predigtreihe beschäftigt habe, muss ich sagen, ich glaube gar nicht, dass es diese Typen gibt und diese. Ich denke, es sind die unterschiedlichen Facetten eines jeden Christen in der Nachfolge. Ich denke, es kann keinen Christen geben, der keinen Mut hat, Gottes Wahrheit auszusprechen. Und es kann auch keinen Christen geben, der nicht wie der asketische Typ in die Stille, in die Einsamkeit geht. Weil ich glaube, dass das beides ganz fest miteinander verbunden sein muss. Sonst wird aus dem Aktivismus oder aus dem Aktivsein wirklich ein Aktivismus, eine Überforderung durch Aktivitäten und Veranstaltungen und Events und das Eigentliche geht verloren. Aber wenn wir uns, wie der asketische Typ, immer wieder in die Stille zurückziehen, in die Einsamkeit, in die Begegnung mit Gott, wenn wir bereit sind, immer wieder unser Herz, das ja der Tempel des Heiligen Geistes sein soll, wirklich zu einem Gebetshaus, zu einem Ort der Begegnung mit Gott zu machen, wenn wir immer wieder bereit sind, unser Herz, was auch immer mal wieder eine Räuberhöhle wird, zu reinigen, zu säubern, so wie Jesus den Tempel gereinigt und gesäubert hat, dann gehen wir aus dieser Stille heraus, aus dieser Erkenntnis der Wahrheit Gottes, auch über uns selbst, die Erkenntnis über uns selbst, in die Welt, in die Konfrontation mit anderen Menschen. Denn das macht uns demütig. Wenn ich meinen eigenen Schatten kenne, wenn ich weiß, was mein Herz auch für eine Räuberhöhle sein kann oder war oder immer wieder wird, dann bin ich demütiger im Umgang mit anderen Menschen. Unser Herz, unser Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein und keine Räuberhöhle. Je stärker wir in der Liebe Gottes und in seiner Weisheit und Wahrheit verwurzelt sind, desto widerstandsfähiger werden wir in der Konfrontation mit Gott und den Menschen. Und das wünsche ich mir für uns Christen. Ich möchte mir uns als Christen nicht nachsagen lassen, dass wir weich sind, dass wir beliebig sind, dass wir schwach sind, dass wir nicht eintreten können für die Wahrheit. Das wird Gottes Größe nicht gerecht. Wir dürfen stark sein und mutig und gleichzeitig sanftmütig und demütig. Konfrontation mit der Wahrheit aus der Liebe zu Gott heraus, das braucht die Welt und das brauchen wir selber auch. Amen. Und der Friede Gottes, der aus der Stille erwächst in der Begegnung mit Gott, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.